Dankbar bin ich, dass wir diesen Tag haben der Freude am auferstandenen Herrn Jesus. Er soll uns vor Augen stehen. Christus spricht: Siehe, ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wir wollen miteinander das Lied singen, früh morgens, da die Sonne aufgeht, 85. Wir singen die Verse 1 bis 3 vom Lied 85. Wir wollen beten. Du auferstandener Herr, lieber Heiland Jesus Christus, du schenkst uns diesen weiteren Ruhetag, wo wir dich rühmen dürfen, in deinem großen Sieg über alle Todesmacht, wo wir uns freuen dürfen, dass du als der starke Herr unter uns bist, den niemand aufhalten kann. Aber du weißt, wie oft wir wie begraben sind unter Bergen von Not, unter Sorgen und Ängsten. Gib uns heute diese ganze Osterfreude, die nur du wecken kannst. Gib uns einen Glauben, der die Welt überwindet. Und wir bitten jetzt besonders für die unter uns, die traurig und bedrückt sind, die keinen Mut mehr haben, dass du ihnen ganz besonders diese Osterfreude schenkst, dass du so zu uns redest, dass wir gewiss werden im Glauben. Du kannst auch unsere Zweifel überwinden, so wie du einst deine Jünger im Glauben festgemacht hast. Und so dürfen wir jetzt dir sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, dass du dem Tod die Macht genommen hast. Amen. Ich möchte aus Lukas 24 die Geschichte von den Emmaus-Jüngern lesen. Lukas 24 von Vers 13 ab. Auch da sehen wir noch einmal die ganze Verzweiflung der Jünger, die das Wort vom auferstandenen Jesus gar nicht fassen können. Und die voller Fragen und Zweifel sind und schweren Gedanken. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Jesus aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das alles ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden, so wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe in das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschienen, und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Ein herrliches Osterlied ist das Lied von Lorenz Lorenzen: Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin. Dieses Lied nimmt uns direkt hinein in die Aufforderung: Jetzt geh doch du mit dem Auferstandenen in diese dunkle Welt hinein. 88, wir singen die Verse 1 bis 3, 88.
Oh.
Also manchmal würde ich lieber auf die Predigt verzichten und dann mit Ihnen nur die Lieder singen. Quäl dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben. Es kann ein Christ bei Kreuzesbein in Freud und Wonne leben. Denn vom Löwen aus Juda, so sollen wir auch siegen. Und dann scheu weder Teufel, Welt noch Tod, noch gar der Hölle Rachen. Dein Jesus lebt, es hat keine Not. Er ist noch bei den Schwachen und den Geringen in der Welt als ein gekrönter Siegesheld. Drum wirst du überwinden. Ich hoffe, dass Sie zu Hause die Lieder singen und ganz besonders in den Engpässen und Nöten Ihres Lebens. Nun wollen wir aber heute uns mit den Osterzweifeln beschäftigen. Letzten Jahr, erinnere ich mich, da hatten wir endlich einmal dem Thomas Ehre widerfahren lassen. Der Thomas, von dem da so manche so gern sagen, ach der Ungläubige. Da haben wir gerade Grund dazu, über ihn das zu sprechen. Der Thomas war der Evangelist von Indien, so sagt es die Tradition. Ein Missionsmann ohnegleichen. Wir lesen heute 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Dieses große Kapitel der Auferstehung Jesu. Im Zusammenhang muss man es immer wieder lesen. Alle Fragen, die wichtig sind, sind da beantwortet. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Paulus denkt besonders an seine große Missionspredigt von Ort zu Ort, von Land zu Land. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ich wollte immer den Paulus korrigieren und sagen, Paulus, es war das Herrlichste trotzdem, aber er argumentiert ja nur, wissen Sie, als Argumentation. Wir wären die Elendesten unter allen Menschen. Der Glaube hat uns so viel Freude und Erleichterung gebracht. Aber Paulus lässt nicht gelten und sagt, es hängt an der Realität des Auferstandenen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Bei den Osterzweifeln handelt es sich um ernstzunehmende Glaubensnöte. Darf ich mal sagen, weil ich oft das höre von Menschen, die sagen, du nimmst mich in meinem Zweifeln nicht ernst. Also nochmal, es sind ernstzunehmende Glaubensnöte. Das beschäftigt nicht die Spötter, die Leichtfertigen und die Ungläubigen, sondern das sind Nöte, mit denen sich Jesus-Jünger herumschlagen müssen. Und ich finde das gut, dass das in allen Evangelien nicht versteckt wird, dass die treuen Freunde Jesu sehr haben ringen und kämpfen müssen mit ihren Zweifeln. Gerade am Ostermorgen und noch einige Tage später auch noch ganz tüchtig. Und ich verstehe das, dass das manchen von Ihnen, besonders Menschen, die viel denken, sehr beschäftigt. Wie ist denn das mit der Auferstehung? Und wie ist denn das, wie habe ich mir denn das vorzustellen? mit der leiblichen Auferstehung. Und wo sind denn unsere Toten? Der Grund ist ganz einfach zu erklären, warum es uns so viel Not macht. In unserem ganzen Denken gibt es überhaupt keine Spur, wo man das irgendwie in den Kopf hineinkriegen könnte. Wir haben dafür keine Erfahrung, kein Beispiel, kein Denkmodell. Für uns besteht die Welt eben nur aus dem, was wir erfahren. Und Auferstehung, das haben wir noch nie erfahren. Ist noch nie passiert in unserem Umkreis. Wir können nur mit dem leben und denken, was wir wissen, prüfen, sehen. Und da gibt es für uns nur die Erfahrung, Tod ist tot. Da führt keine Klippe dran vorbei und nichts führt daran vorüber. Nur unsere Theologen, die haben was fertiggebracht. Die haben eine Lösung seit 50 Jahren. Ganz tolle Lösung, bestechend. Und zwar, es ist jetzt genau 50 Jahre her, erst nach dem Krieg wurde es dann eigentlich offenbar, da hat ein Theologe die tolle Idee gehabt und hat gesagt, man könnte doch von der Existenzphilosophie Martin Heideggers die Denkmuster nehmen. Und dann kam auf einmal die Idee, wenn das mit der Auferstehung Jesu so schwierig zu sagen ist in unserer modernen Zeit, dann lassen wir es doch einfach weg. Dann sagen wir das Eigentliche des Glaubens. Verstehen Sie? Das war eigentlich nur der Versuch und sagt, die Auferstehung, das kann doch nicht das Eigentliche sein, wenn sich alle naturwissenschaftlich denkenden Menschen dran stoßen mit ihrem Verstand. Und so ist auf einmal das entwickelt worden, das Programm, es kommt gerade nicht darauf an, ob überhaupt etwas passiert ist oder nicht. Die Frage wollen wir gar nicht mehr wissen. Uns interessiert nur noch der Osterglaube, was die Jünger Liebes und Gutes getan haben. Ich war zum Beispiel neulich ein Theologe gesagt, das gibt heute gar keinen Rumoren mehr, wenn einer sowas sagt. Es sei für ihn völlig wurscht, ob eines Tages die Archäologen noch Reste vom verwesenden Leichnam Jesu ans Tageslicht befördern. Das würde ihm gar nichts ausmachen. Sein Engagement für die Gerechtigkeit und für den Frieden leide darunter nicht. Also es geht nur um diesen christlichen Glauben, den er lebt, unabhängig von Jesus. Verstehen Sie, wie bezaubernd das sein kann? Ich vermute, keiner von uns kann sich dem entziehen. Kann man nicht auf diese Weise heute den Menschen einfach sagen, guck, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir wollen alle das Gleiche, stoß dich nicht an den Geheimnissen des Glaubens, sondern wir wollen was tun für die verschmutzte Umwelt und für unsere verfahrene politische Lage. Das Problem ist nur, das ist ja richtig, wir wollen doch alle was für die Umwelt tun. Und für die Gerechtigkeit. Nur kann das nicht die Botschaft der Auferstehung ersetzen. Verstehen Sie, da liegt doch der Fehler. Das hat doch nicht den Wert, dass es die Osterbotschaft verdrängen kann. Auch wenn es heute in vielen Kirchen so geworden ist. Existenzphilosophie, nur noch vom Glauben der Jünger reden. Und dann hat man doch den Anstoß und das Ärgernis weggenommen. Genau die gleiche Situation hat der Paulus vor 2000 Jahren gehabt. Damals war es nicht die Existenzphilosophie, da war es nicht das naturwissenschaftliche Denken, damals war es die Gnosis, eine Form der Anthroposophie. Die Gnosis, ein Denken, wo Menschen versucht haben, ihr gutes Ich, ihren Kern in die himmlischen Welten aufsteigen zu lassen. Und in Korinth sagten die Menschen, die damals ganz in diesem hellenistischen Geist aufwuchsen, müssen wir denn immer über Auferstehung der Toten reden? Auferstehung der Toten, das ist für die Griechen ein Ärgernis ohnegleichen. Und ich muss hinzusetzen und ihnen erklären, im Griechentum, in der Antike, im Hellenismus ist der Gedanke an eine Auferstehung absurd. Können Sie Homer lesen oder die Botschaft der Epikureer oder wen auch immer. Auferstehung gibt es nicht. Und natürlich auch keinen Gedanken an ein Gericht. Und da verstehen wir die Idee der Korinther, da können wir nicht die Osterbotschaft so verkündigen, indem wir den Sinngehalt, das Bildliche rausnehmen. Ist doch eine Vision, ein Traum, ein Gleichnis.
Ist doch ein innerseelischer Vorgang, wie modern das ist, was da steht im Korintherbrief. Das Eigentliche steht doch dahinter, es kommt doch nicht auf die reale Sache an. Das war die Versuchung. Und wie antwortet Paulus dieser Frage, diesem Osterzweifel? Zuerst begründet er, Jesus ist auferstanden. Und zwar, wie begründet er es? Am Anfang des Kapitel 15 mit den Zeugen der Auferstehung. Zeugen, die einen historischen Nachweis erbringen. Unsere modernen Theologen haben das Wort geprägt, Paulus argumentiere fatal. Er argumentiere fatal. Jetzt müssen Sie entscheiden. Also Sie merken, zusammen kriegen Sie es nicht. Entweder müssen Sie Paulus folgen oder den neuen Denkern. Paulus sagt, er ist erschienen und dann zählt er auf. Und zwar sein mächtigster Beweis, 500 Brüder, von denen die meisten noch leben. Also das ist ein gewichtiger Beweis. Die kann man interviewen, da kann jeder prüfen. Der kann von Korinth dorthin fahren und sagen, lass mich nochmal dich befragen. Ich nehme dich ins Kreuzfeuer. Ist das wirklich so geschehen? Warum erwähnt Paulus die Frauen nicht? Nicht, weil Paulus was gegen Frauen hat, er hat sie sehr geehrt, sondern weil die Kritiker in Korinth im griechischen Denkmodell nichts vom Zeugnis der Frauen gehalten haben. Das liegt nicht an Paulus. Sagt, das sind Männer, die ihr Griechen, ja, bei dem Griechentum war es ja so, die Frauen haben gearbeitet, die Männer haben philosophiert. Also da waren Männer. Und die können es euch bezeugen, 500 auf einmal. Und ich selber, das ist ein eigenes Beispiel, ich wurde auf der Straße nach Damaskus überführt vom Auferstandenen. Der hat mich gestillt. Es ist eine reale Durchbrechung des Todes. Und daran kann man rütteln und schütteln, wie will, man kann nichts daran ändern. Es ist ein Zeugnis. Der Philologe Wolfgang Schadewald, ein großer Kenner der Antike, Homer-Spezialist, hat das Goethe-Wörterbuch herausgegeben. Da hat er mal gesagt, also kein Theologe, sondern ein Philologe, die Auferstehung Jesu ist das historisch bestbezeugteste Ereignis in der ganzen Antike. Also können Sie zweifeln, ob es einen Cäsar gab, ob es einen Rom gab, aber die Auferstehung Jesu ist von so vielen Seiten so eindeutig bezeugt, dass von dort her gar keine Frage bleibt. Aber jetzt kommt das Verstehen. Das setzt ja unser Zweifel ein, nicht an der historischen Tatsächlichkeit. Und auf einmal beobachten wir, wie Paulus mit den zweifelnden Gemeindegliedern von Korinth auch noch in seiner Güte ein ganzes Stück weitergeht und sagt, jetzt machen wir es wie im Physikunterricht oder in der Chemie, da macht man einfach einen Versuch. Jetzt probieren wir einmal und brechen die Auferstehung aus dem Christentum raus. Und was passiert denn dann? Das, was heute so selbstverständlich jeder meint, das kann man tun. So sind wir als junge Theologen ins Amt gestartet. Wir wollen doch das Eigentliche des Evangeliums verkünden. Wir Narren damals. Das Eigentliche. Denn das sind doch die Fragen bei uns heute. Was fange ich denn an mit der Auferstehung? Und was bedeutet denn das? Wenn man jetzt so einen Test macht, einen ganz praktischen Versuch, was wäre denn, wenn man das einfach unter den Tisch fallen ließe? Und das wird ja an vielen Orten einfach so ganz stillschweigend. Sie merken das oft gar nicht mehr. Das wird so mit so einer ganz eleganten Sprache so ein wenig verdeckt. So wie beim Glaubensbekenntnis, da heißt die Einleitung, wir glauben mit unseren Vätern, und damit bleibt einer persönlich ehrlich und kann sagen, ich selber glaube es zwar nicht, aber ich bekenne es mit meinen Vätern und damit kann ich meine persönliche Glaubwürdigkeit bewahren. Und so ist es auch mit der Auferstehung Jesu. Man kann das irgendwie überspielen und sagen, lass uns mal durchgehen. Und jetzt habe ich 7 Punkte, die aus diesem Text kommen. 7 Folgen, wenn man die Auferstehung Jesu herausbricht. Erstens, dann ist die Predigt, jede Predigt, leeres Gebafel. Die Predigt, jedes leeres Gebafel. Da steht da, so ist unsere Predigt vergeblich. Ich muss zuerst wieder sagen, was ist überhaupt Predigt? Manche meinen, Predigt, das sei so eine Stellungnahme zu den aktuellen Tagesereignissen. oder der Erwachsenenbildung oder wo einer sein Aufsätzchen vorliest, das er über irgendwelche schönen und unschönen Gedanken der Welt gemacht hat. Was ist ein Predigt? Das Besondere der Predigt ist doch, was sie von jeder Lehrveranstaltung unterscheidet, dass da einer am Ende Amen sagt. Müsste auch manchem modernen Prediger dazu denken geben. Und wenn das nämlich eine Lehre wäre, dann können wir eine Diskussion anschließend machen. Die Predigt will etwas verbindlich Gültiges im Namen Gottes sagen. Und darum unterscheidet sie sich total von jeder politischen Argumentation. Und das ist in der Tat leider heute ein Missbrauch, der oft geschieht. Im Predigen ereignet sich das Reich Gottes. Im Predigen spricht Christus zum Menschen. Wie war das, als Paulus in Orte kam, nach Korinth etwa, in die Synagoge, da hat er gepredigt, er bezeugte, dass Jesus der Christus sei, der Messias. Und dann war Sturm da. Das heißt, ein Wort, an dem man sich stoßen kann, aber ein Wort, das durch die Herzen bricht. Ein Zeugenwort. Die Predigt knüpft unmittelbar bei der Prophetie des Alten Testaments an. Nur wollen wir nichts Neues über die Bibel hinaus sagen. In der gleichen Treffsicherheit, Weissagung, Prophetie in die Herzen. Das ist Predigt. Sonst brauchen Sie Sonntagmorgens nicht kommen, sondern schlafen Sie besser. Zu Hause im Bett. Sonst lohnt die Predigt nicht. Und Paulus sagt, nur wenn Christus wirklich als der Lebendige unter uns ist, hat Predigen überhaupt noch einen Sinn. Dann kann er zu den Menschenherzen reden. Dann kann er Widerstände überwinden. Dann kann er sich bezeugen. Prediger wollen doch nicht religionsphilosophische Ideen verkündigen oder Moralstandards darlegen, sondern Jesus, den Auferstandenen, proklamieren. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist und die Toten nicht auferstehen, dann könnt ihr die Predigt euch schenken. Wir brauchen sie nicht mehr. Zweitens, dann ist euer Glaube vergeblich. Im Vers 14 oder nachher nochmal, im Vers 17, dann ist euer Glaube nichtig. Dann ist euer Glaube nichtig. Jetzt nehmen Sie nun mal so ein schönes Lied, das Sie alle kennen. So nimm denn meine Hände und führe mich. Und wer ist da? Wer ist denn der? Der Du. Der große Weltgeist. Es ist doch ein bodenloser Leichtsinn, sowas zu sagen. Wer darf Kinder so einen Quatsch unterweisen, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man beten, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig? Und da ist niemand. Da vermodert ein Leichnam im Grab. Ehrlichkeit tut heute Not in der Christenheit. Ganz schlichte Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wer denn? Wenn da nicht doch Herr Jesus ist, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Sagen Sie mir, wie kann man anders an Jesus glauben, als an den, der den Tod zerbrochen hat? Wir studiert haben immer nur gesagt, das ist ja nur ein Denkversuch. Nein, heute wird es als die Wahrheit verkündet. Heute sagt man, das ist der soziale Druck, wir müssen heute mit den Menschen die Sprache reden, die sie verstehen. Nein, wir wollen den Auferstandenen bekennen. Weil sonst alles Glauben nur Lug und Trug ist. Wundert es uns, wenn viele Menschen heute die Kirchen verlassen und merken, das sind alles Lehrformeln. Sonst vor 30 Jahren die radikalen Revolutionäre gebrüllt, das sind Lehrformeln. Die haben gesagt, wir müssen uns um die sozialen Nöte annehmen. Und heute sagen die Menschen, ist da noch was dahinter? Ja, es ist was dahinter. Glaube ist nicht leer, weil Jesus auferstanden ist. Drittens, wir wären dann die allerschlimmsten Betrüger der Welt. Also schlimmer als so ein Bilanzfälscher, schlimmer als ein großer Hochstapler. Warum, sagt Paulus?
die lügen doch bloß Menschen an und wir lügen Gott an. Wir würden Gott was unterschieben und vorgeben, Gott hätte Jesus auferweckt und er hat ihn gar nicht auferweckt. Das ist das Allerschlimmste, der Gipfel der Betrügerei. Wie kann man sowas überhaupt tun, wenn doch die Toten nicht auferstehen? Viertens, dann bleibt nur der unheimliche Schrecken des Todes. Kennen Sie den Tod? Es ist ja selbst Menschen, die vielleicht vom Glauben nie viel halten, sind ganz froh, wenn am Grab plötzlich doch noch jemand steht, der ein paar Worte der christlichen Hoffnung sagt. Aber wenn das alles nichts ist und wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann bleibt der Tod das letzte Gefängnis, in das Menschen eingeschlossen sind. Der Paulus war ganz simpel, praktisch, und er hat gesagt, dann kann man eigentlich nur sagen, nütze jeden Augenblick, solange noch das Lämpchen glüht. Und koste den Augenblick aus, berausch dich, nimm, was du nehmen kannst, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Jetzt haben manche immer gesagt, ah no, also wir sind als Moralisten, haben wir auch noch ein bisschen was von der Tugend. Paulus sagt, bist selber schuld. Wenn es keine Auferstehung der Toten und kein Gericht gibt, dann möchte ich mit Saus und Braus leben. Da war er Praktiker. Der sagt, dann nützt mir dein hohes Ideal nichts mehr. Versteck dich doch nicht. Sondern wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann zählt nur der Augenblick mit seiner Lust, sonst nichts. Ich möchte noch einen Gedanken anfügen, den Paulus nicht erwähnt. Ich erlebe oft in den Völkern der Welt andere Religionen. Und die Todesfrage ist ja das, was jeden Menschen bewegt. Ist ihnen einmal bewusst geworden, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann haben doch all die anderen Religionen irgendetwas Richtiges erkannt vom Totenkult. Ich habe extra gestern nochmal Bücher gewählt. In allen Büchern steht drin, hinterm Totenkult steht eine wahnsinnige Furcht. Die Toten reißen uns mit sich. Die Toten haben Gewalt über uns. Die Toten neiden uns das, was wir haben. Und so geht das in den Religionen dann so weit, dass sogar Menschenopfer dargebracht werden über den Gräbern, nur um die Toten zu versöhnen. Wenn Jesus uns nicht die Todesmacht zerbrochen hat, dann stehen sie vor all den Fragen. Die brechen dann erst auf, die sie schon gar nicht mehr kennen, die jeden Menschen in Afrika und Asien, ja selbst in Japan, tief bewegen. Wenn Sie mal sehen, wie Industriemanager vor den Ahnen ihrer Vorfahren niederknien und Opfer bringen in Japan. Wir müssen sie doch versöhnen, wie wenn das eine Lösung wäre, da etwas einfach zu vereinfachen. Nein, die Auferstehung von Jesu von den Toten, die greift das Entscheidende an, um was es heute geht. Und wenn es keine Auferstehung Jesu von den Toten gibt, dann bleibt die ganze Welt nur ein furchtbares Totenfeld, hoffnungsloses Totenfeld, kein Sinn und kein Ziel mehr dahinter. Und ich kann denen dann die Achtung nicht absprechen, die sagen, was kommt nach mir? Es geht mich doch nichts an. Wenn manchmal unter uns so Leute sagen, mit dem Tod ist alles aus, dann sage ich, das wäre schön. Da müsste ich nie Rechenschaft geben. Könnte ich drauf losleben, wie ich wollte. Fünftens, dann gäbe es auch keine Erlösung. Dann gäbe es auch keine Erlösung. Dann seid ihr noch in euren Sünden, steht im Vers 17. Dann lebt ihr noch da drin. Wie oft hat in ihrem angeschlagenen Gewissen das herrliche Vergebungswort gewirkt. Ich spüre das doch, wie ihnen das wichtig ist, dass man es auch ihnen so beim Abendmahl zusagt. Und im Namen Jesu vergebe ich eure Schuld. Das ist alles nur Täuschung. Das ist alles nur Täuschung. Schuld vergeben werden kann doch nur, wenn Jesus auferstanden ist. Wenn er das Opfer war, das die Last der Welt getragen hat. Wenn es ein gültiges Opfer war, das alles weggenommen hat. Und dann gibt es kein Vergebungswort, keine Überwindung der Anfechtung mehr, dann gibt es keinen Frieden mehr im Gewissen. Es wäre alles nur Lug und Trug. Man kann nicht so machen, als ob man das irgendwo lösen könnte von dem auferstandenen Jesus, der heute es Ihnen nur im Gewissen bekräftigen kann. Schuld ist vergeben und weggenommen. Das war der auferstandene Jesus, der seinen Jüngern gesagt hat, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Johannes 20. Sechstens, dann gibt es auch kein neues Leben. Dann gibt es auch kein neues Leben. Das ist ja eigentlich der wesentlichste Punkt der Verkündigung Jesu gewesen. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, dass Zöllner und Huren ein neues Leben beginnen können, dass eine Wandlung möglich ist unseres Charakters, dass Christus unsere Persönlichkeit verändern kann, dass der lebendige Christus in uns Wohnung macht. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber wenn Christus nicht neu geworden ist, wenn er vermodert ist, wenn er nur ein Mensch war, ich bin ja so fasziniert, was gegenwärtig in Südamerika sich vollzieht, wo die ganze Kultur und die ganze Gesellschaft von einer Erweckung geprägt wird, wo man das spürt im Geschäftsleben, wo Menschen sagen, ich besteche nicht mehr, ist für Südamerika undenkbar. Wo Männer treu in ihrer Familie leben, ist in der dortigen Gesellschaft der Machos nicht üblich. Veränderte Charakter. Das ist alles nur Lug und Trug. Der Auferstandene, den gibt es doch gar nicht. Der Menschenherzen bekehrt und der Menschen herumreißt. Und wie viele haben das erlebt? Millionen, Abermillionen Menschen im Laufe der Geschichte der Christen. Wie Jesus bekehrt, Egoisten verwandelt zu dienenden Liebe, wie er uns erfüllt mit seiner Freude, wie er uns mutig macht aus der Angst. Alles nicht, sagt der Paulus. Alles, das war nur Zufall. Das war nur Missdeutung, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und jetzt das siebte und letzte. Wir wären die elendesten Menschen. Das gefällt mir an dieser Lebenstüchtigkeit von Paulus, dass er nicht so sagt, wie ich ihn vorher bei der Verlesung sagte, dann wäre im Christentum ja immerhin wenigstens noch das Gefühl schön gewesen. Er sagt, nein, wir wären die Elendesten, weil wir die Missbrauchtesten und die elendesten Menschen waren, mit etwas, was man sich eingeredet hat, sich selber hochzuheben. Einer, der sich an einen Strohhalm klammert, der hat wenigstens noch was. Aber wenn wir uns an einen toten Christus klammern, der nicht auferstanden ist, dann sind wir die Betrogensten und die elendesten Menschen von allen, die es gibt. Und er spricht das auch im Blick auf sein eigenes Leben, im Blick auf seine Kasteiungen, im Blick auf sein Opfer, das er da bringt, auf sein Martyrium. Er sagt, was soll's denn? Was haben denn die Armen, die verbrannt wurden, die den wilden Tieren vorgeworfen wurden? Es sind doch die Elendesten, die für eine Idee gestorben sind, die eine Lüge war. Sinnlos und dummes Opfer, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und das würde sich, gäbe gar keinen Grund, um Christi willen zu leiden und Prügel einzustecken und Verachtung zu tragen. Wir werden die schlimmsten, Kirchenpräsident Wetzel hat ja einmal in einer ganz ergreifenden Predigt das so gesagt. Er sagt, jedes Läuten einer Glocke wäre unverantwortlich. Jede Mark, die gesammelt würde im Namen des Auferstandenen, wäre ein nicht mehr gutzumachendes schlimmes Verbrechen. Jedes Gebet wäre Bluff. Warum? Wer soll es denn hören? Jede Opfergabe, jede Abendmahlsfeier wäre unverantwortlich, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er nicht als der Todesüberwinter unter uns wäre. Jedes Wort der Verkündigung wäre allerschlimmste und verheerendste Volksverdummung. Nun aber ist Christus auferstanden. Und Paulus bricht das Ganze ab. Und ich habe fast Angst gehabt, ob sie es ertragen, einmal so lang, so entlang zu gehen. Wir haben es getan, um unserer Zweifel willen. Man kann es tun, aber man muss dann auch konsequent sein. So wie einer, der sagt, der Buddhismus hat auch sein Gutes. Ja, dann werd doch Buddhist. Mach's doch. Du musst was Konsequentes zu Ende gehen. Du kannst zweifeln, aber bitte konsequent. Dann bleibe dran, bloß nicht so ein bisschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und er wird vor ihnen hergehen. Und er wird zu ihnen reden. Und wenn sie sein Wort lesen, wird er sich an ihnen bezeugen. Und sie dürfen von seiner Kraft nehmen, Tag für Tag und Stunde um Stunde. Und das Wort der Predigt ist nicht leeres Gebabel. Und seine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und sie erleben das, dass er sie nie loslässt, dass er ihnen einen Frieden gibt, den sie gar nicht mehr verstehen, höher als alle Vernunft. In einem Augenblick, als sie verzweifeln wollten. Und wie er Gebet erhört. Ich habe es überhaupt nicht begriffen. Und das war so machtvoll und so groß. Und sie erleben auf einmal den Dienst, den sie tun in Zeichen der Liebe. Das ist nicht vergebens. Und sie werden mit einer riesigen Freude erfüllt. Und sie erleben auf einmal, dass vor ihnen sogar die ganze Macht des Teufels zerbricht. Im Namen Jesu. Und sie dürfen Menschen herausholen, sogar aus Zweifeln und Unglauben, sogar aus dämonischen Gebundenheiten. Bloß indem sie sagen, im Namen Jesu. Weil er lebt und auferstanden ist. Und die Mitte unseres christlichen Glaubens, das Eigentliche, jetzt wissen Sie, was das Eigentliche ist. Jesus, der Auferstandene. Das ist das Eigentliche im Glauben. Die Vertrauens- und Liebesbeziehung zwischen Ihnen und dem Auferstandenen, das ist Glauben. Alles andere mag dann drumherum kommen. Aus dieser Freude dürfen Sie leben. Aus dieser Freude dürfen Sie wirken. Und Jesus hat versprochen, dass diese Liebesbeziehung nicht aufhört, dass der Tod uns nicht einmal mehr scheiden kann vom Auferstandenen Jesus und von seiner Liebe. So groß ist die Macht des Auferstandenen Jesus. Amen. Und nun singen wir vom Lied 86 auf mein Herz mit Freuden. Wir haben gestern nur die ersten Verse gesungen, 86, die Verse 5 und 6. Die Welt ist mir ein Lachen. Und das ist ja schön beim Paul Gerhardt, wie er all die Schrecken wegnimmt. Also Entschuldigung, wir singen zuerst 85, jetzt bin ich durcheinander gekommen, vom Johann Hermann. Vom Johann 85, 11 bis 13, da muss ich Ihnen noch was dazu sagen. Johann Hermann war sehr schwer krank, ein Leben lang. In Schlesien, turbulente Zeit, 30-jährigen Krieges. Er ist schließlich nach Polen übergesiedelt, aus Gründen. Er hat immer kaum mehr Luft bekommen. Ich habe vorhin noch bei Jörg Erb nachgelesen, bei seinen Liederdichtern, wo er schreibt, in der Mitte seiner Wirksamkeit hätte er oft in der Predigt keinen Satz sprechen können ohne furchtbare Atemnot und Würgen. Und da spüren Sie seinem Lied an, wie ihn das Wissen um die Auferstehung Jesu den freien Raum gibt, den angstfreien Raum, wo er fröhlich wirken kann. 85, 11 bis 13. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, erbarm dich deiner Gemeinde, unser, die wir so oft von Zweifeln und Bedenken gehemmt sind und uns nicht freuen können an deiner großen, herrlichen Macht und die wir so oft glaubenslos sind und nichts wagen in dieser Welt. Du möchtest heute große Dinge tun als der auferstandene und lebendige Herr. Und wir wollen dir glauben und dir vertrauen und sind gespannt, welche Aufträge du uns auch gibst in den nächsten Tagen. Wir möchten dich bitten, dass du bei unseren Kranken und Alten und Pflegebedürftigen und Schwermütigen deine Osterfreude ganz groß machst und dass wir mithelfen dürfen, das weiterzusagen zu vielen, sodass sie es glauben können. Du kannst Herzen öffnen und du hast auch geduldig einem Thomas geholfen, bis er fest wurde. Tu das auch heute und erwecke deine Gemeinde wieder so, dass sie nicht dein Evangelium lähmt, sondern dein Evangelium durch die Welt treiben kann, dass die vielen Menschen, die keine Hoffnung haben, dich, den Heiland, erkennen, den Todesüberwinder. Erbarm dich auch der großen Traurigkeit in unserer Welt, der großen Freudlosigkeit und der Sinnlosigkeit im Leben so vieler Menschen. Und gib doch wieder, dass dein Evangelium durchdringt. Da bitten wir auch für die Evangelisation pro Christ und für alle missionarischen Unternehmungen. Gib doch du offene Herzen, offene Türen und schaffe du Frucht durch deinen Heiligen Geist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir die Verse 5 und 6 vom Lied 86, die uns damit hineinnehmen in diesen Triumph. Auch wenn ich durch Bedrängnis, durch Not und durch Angst gehe, ich hänge am Auferstandenen und ich darf seinen Sieg erleben. 86, die Verse 5 und 6. Von unserer Gemeinde ausgesandt ist das die Familie Kümmel in Belgien. Das vergessen wir oft, dass Belgien ein Missionsland ist. In vielen Ländern, selbst Asiens, gibt es mehr Bibelchristen als in Belgien. Und wir wollen auch diesen Dienst mittragen, wollen heute unsere Gaben geben für diesen Dienst in Verbindung mit der Deutschen Missionsgemeinschaft. In Sinsheim sind sie dort, in Belgien. Da liegen hinten auch noch die Gebetskarten, um an sie zu denken. Getauft wird im Anschluss im Taufgottesdienst Philipp Schüssler, Zedernweg 17 in Dägerloch. Und nun dürfen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.